Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören Jun X di Selah Jailan. Präsident Joko Widodo weiter Lieferung humanitärer Hilfe für Ägypten und den Sudan ein. Zum Abschluss seines Besuchs in China traf sich Prabowo mit dem chinesischen Verteidigungsminister. Indonesiens Verteidigungsminister trifft den japanischen Verteidigungsminister. Das Handelsministerium steigert den Export von Pantagenprodukten durch das NEXT-Programm. Ministerium für Bildung und Kultur bestätigt, dass Ferienjobs in Deutschland kein Lehrlingsprogramm für die indonesischen Studenten ist. Bappenas und WRI arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines Fahrplans zur Dekarbonisierung der Nickelindustrie. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat humanitäre Hilfe für das palästinensische Volk in Ägypten und das sudanische Volk eingeweiht, das vom internen Konflikt und Krankheitsausbrüchen im Sudan betroffen ist. Die indonesische humanitäre Hilfe wurde am Mittwoch, den 3. April 2024, vom Präsidenten vom indonesischen Luftwaffenstützpunkt Halim Perdana Kusuma, Jakarta, eingeweiht. Der Präsident sagte dabei, Indonesien sei auch über die humanitären Ereignisse in Gaza, Palästina und den internen Konflikt im Sudan besorgt, der viele Opfer verletzte. Die Hilfe wird gemäß der offiziellen Anfrage der Regierungen von Ägypten und Sudan gesendet. Präsident Joko Widodo erklärte, der Vorsitzende der Nationalagentur zur Milderung der Katastrophen, Sur Hayanto, leitete eine Delegation, um Hilfe für Ägypten und den Sudan zu liefern. Die indonesische Regierung hat über das indonesische Außenministerium eine diplomatische Note aus Ägypten und dem Sudan erhalten, in der es um humanitäre Hilfe für die dortigen Menschen geht, die von Konflikten und Krankheitsausbrüchen betroffen sind. In diesem Memorandum erhofft sich die ägyptische Regierung von der indonesischen Regierung Hilfe beim Umgang mit palästinensischen Flüchtigen und die aufgrund der israelischen Invasion in der Gaza-Region Palästina, ägyptischem Territorium, rund um die ägyptische Wüste Rafah in Nord-Sinai-Wüste betreten haben. Der indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto traf sich am Dienstag in Peking mit dem Verteidigungsminister Chinas Admiral Dong Jun. Dieses Treffen war der Abschluss des Besuchs von Prabowo in China. Während des Treffens äußerte sich Prabowo die Bereitschaft Indonesien, die Verteidigungskooperation mit China weiterhin zu stärken. Laut Prabowo Subianto wird Indonesien die Entwicklung der Beziehungen zwischen den Streitkräften Indonesien und Chinas weiterhin fördern. Unterdessen sagte der Verteidigungsminister der Volksrepublik China, Admiral Dong Jun, dass das chinesische Militär bereit sei, mit dem indonesischen Militär zusammenzuarbeiten, um das strategische Vertrauen zu festigen, gemeinsame Übungen und Schulungen zu fordern sowie den Personalaustausch zu verbessern, um die praktische Zusammenarbeit auf ein höheres Niveau zu haben. Der indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto traf sich am Mittwoch, den 3. April, nach einem Treffen mit dem japanischen Premierminister in Tokio mit dem japanischen Verteidigungsminister Kihara Minoru. Minister Prabowo übermittelte Minister Kihara seinen Wunsch, dass die Zahl der indonesischen Kadetten, die an japanische Verteidigungsschulen geschickt werden, in Zukunft steigen würde. Prabowo setzte ein, dass indonesische Kadetten, die in Japan studiert hatten, gute Leistung erbracht und dazu beigetragen hätten, die Qualität der indonesischen Verteidigungsressourcen zu verbessern. Die beiden Beamten tauschten sich auch über regionale Sicherheitsfragen aus. Kihara erklärte, dass er gemeinsam mit Indonesien eine freie und offene indopazifische Region auf der Grundlage der Vorherrschaft der Recht erhalten und schaffen wolle, die Japan und Indonesien Zielländer seien. Während des Treffens diskutierten die beiden Verteidigungsminister auch die Verteidigungskooperation sowohl im bilateralen als auch im multilateralen Rahmen. Das indonesische Handelsministerium hat das New Export Breakthrough oder NEXT Programm ins Leben gerufen, um den Export indonesischer Plantagenprodukte zu steigern. Das Programm umfasst die Schulung von Akteuren der Plantagenwirtschaft, damit diese in den internationalen Markt eindringen können. Der Generaldirektor für nationale Exportentwicklung im Handelsministerium, Didi Sumedi, sagte am Mittwoch, den 3. April, bei der Auftaktveranstaltung im Büro des Handelsministeriums in Jakarta, dass der Wettbewerb auf dem Exportmarkt derzeit recht scharf sei. Daher reicht es bei Export nicht nur auf die Produktqualität zu achten, sondern auch darauf, den richtigen Exportmarkt zu finden. In diesem NEXT-Programm arbeitet das Handelsministerium mit der gemeinnützigen Organisation Business and Export Development Organization oder BEDO zusammen. BEDO unterstützt ein Jahr lang 30 aufgewählte Wirtschaftsakteure aus dem Plantagensektor. Die bereits gestaltete Hilfe beginnt bei der Exportvorbereitung und schließlich der Stärkung kleiner und mittlerer Unternehmensorganisationen. Der Vorsitzende der Stiftung BEDO, Jeff Christianto, sagte, dass die Zusammenarbeit zwischen der Regierung, privaten Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen maximale Exportergebnisse von den Kunden. Das Handelsministerium wird Fruchtprodukten wie Ananas und Durian voran einräumen. Das Ministerium für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie betonte, dass es sich bei dem Praktikumsprogramm für die Studenten in Deutschland beziehungsweise Ferienjob nicht um das Lehrlingsprogramm der indonesischen Studenten genannt Merdeka Belajar Kampus Merdeka oder MBKM handele. Die Generaldirektorin für Berufsbildung im Ministerium für Bildung und Kultur, Kiki Yuliati, erklärte am Mittwoch, den 3. April in Jakarta bei einem Arbeitstreffen mit dem indonesischen Repräsentanten Haus, Ferienjob sei nicht mit dem MBKM-Programm des Bildungsministeriums vereinbar. Nach dem deutschen Arbeitsgesetz werden die Ferienjob nur in den offiziellen Semesterferien ausgeübt. Wobei es sich dabei um Handarbeit oder körperliche Arbeit handeln kann. Sie erläuterte, dass das Lehrlingsprogramm im Rahmen des MBKM-Programms nicht in der Ferien, sondern im laufenden Semester stattfinden, dass sie einen Beitrag zu den Studiennoten oder Leistungen der Studierenden leisten müssen. Kiki sagte, die Regierung verlange von Praktikumsorganisatoren, die am MBKM-Programm teilnehmen, die Entwicklung von Aktivitäten, mit denen die fachlichen Fähigkeiten und die soziale Kompetenz der Studenten trainiert werden können. Das Ministerium für Nationale Entwicklungsplanung oder Nationale Entwicklungsplanung Agentur, PPN oder Bappenas, arbeitet mit dem World Resource Institute in Indonesia oder WRI Indonesia an der Ausarbeitung eines Fahrplans für die Dekarbonisierung der Nickelindustrie. Diese Vereinbarung wurde am Mittwoch, den 3. April in Jakarta im Rahmen einer Aktivität zum Thema Auftakt zur Vorbereitung einer Dekarbonisierungsroadmap für die Nickelindustrie als Beitrag zum Entwurf des Nationalen Mittelfristigen Entwicklungsplans oder RPJMN 2025 bis 2029 durchgeführt. Die Stellvertreterin für Maritime Angelegenheiten und Natürliche Ressourcen im Ministerium für Nationale Entwicklungsplanung oder Bappenas, Vivi Yulaswati, sagte, dass an dieser Agenda verschiedene Interessensgruppen wie politische Entscheidungsträger, Industrie, Wissenschaftler und Verbände beteiligt seien. Es wird davon ausgegangen, dass die Dekarbonisierung der Nickelindustrie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklungsagenda für den wirtschaftlichen Wandel im Einklang mit der Vision Goldenes Indonesia 2045 geleistet hat. Andererseits soll die wirtschaftliche Transformation auf eine Schlüsselstrategie im mittelfristigen Planungsdokument sein, um Indonesien aus der Falle des mittleren Einkommens zu befreien. Der Fahrplan zur industriellen Dekarbonisierung soll in der Lage sein, die wirtschaftlichen Ambitionen weiter mit der Erreichung von Emissionsreduktionszielen in Übereinstimmung mit der Verpflichtung Indonesien im Pariser Abkommen von 2015 in Einklang zu bringen. Kurs und Wetter. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.125,300 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.915,301 Rupiah. Der US-Dollar steht heute bei 15.797,500 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 25 bis 29 Grad Celsius. Die Luft auf die Karte beträgt 80 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun diplomatische Ecke mit dem Titel Die indonesische Botschaft in Moskau und das ASEAN-Zentrum veranstalten den Tag Indonesien in MGIMO, vorgelesen von Baharudin Yazid. Die indonesische Botschaft in Moskau und das ASEAN-Zentrum der Universität des Moskauer Staatlichen Instituts für internationale Beziehungen oder MGIMO veranstalteten am letzten 27. März Tag Indonesien in MGIMO zum Thema Indonesien Rolle als Führer in der turbulenten Welt. An dieser Veranstaltung nehmen 100 Studenten mit die Mitarbeiter der indonesischen Botschaft in Moskau und die Mitarbeiter von MGIMO sowie die ausländischen Experten im indonesischen Kultur-, Politik- und Wirtschaftsbereich teil. Die Veranstaltung war in akademische Sitzungen und kulturelle Sitzungen unterteilt. Die akademische Sitzung begann mit einer Schweigeminute für den Terroranschlag im Moskauer Krokusrathaus, bei dem 137 Menschen starben und mehr als 150 verletzt wurden. Die Eröffnungsrede hielten der MGIMO Vizekanzler Andrei Baiko als Gastgeber und der indonesische Botschafter in der Russischen Föderation und der Republik Weißrussland Jose Antonio Morato Tavares. Dr. Muhadi Sugiono, Dozen an der Gajah Mada Universität oder UGM, wurde vom ASEAN-Zentrum eingeladen, einen offenen Vortrag über seine Ansichten zur Geschichte der Führung Indonesiens in der Blockfreien Bewegung oder NAM zu halten. Im offenen Vortrag erläuterte er auch die Führungsrolle Indonesiens im Kontext der heutigen globalen Transformation. Die akademische Sitzung wurde mit hybriden Diskussionen fortgesetzt. Die Redner tauschten die Ideen über die neuesten Entwicklungen in den internationalen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Russland aus. Sie diskutierten auch über Auswirkungen der Präsidentschaftswahlen auf die indonesische Außenpolitik, den Ansatz Russland und Indonesien gegenüber ASEAN sowie verschiedene andere Fragen der regionalen Entwicklung und des globalen Wandels. In der Kultursitzung Jumtag Indonesian in MGIMO wurden der Pandetanz aus Bali, der Tanz Bajidur Kahot und der Tanz Merak aus West-Java sowie der Piringtanz aus West-Sumatra vorgestellt, die von russischen und indonesischen Bürgern aufgeführt wurden. Sie sind die Mitglieder des Tanzstudios Kirana Nusantara Dance, das von der indonesischen Botschaft in Moskau unterstützt wird. Das Drama Legenda Sangkuriang wurde ebenfalls auf Indonesisch mit russischer Übersetzung von russischen Studenten der indonesischen Studienklasse am MGIMO aufgeführt. Das war Diplomatische Ecke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 14. April. Wir beginnen unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Nationalen Cybersicherheitstag. Der Schutz von Geheiminformationen, die der Regierung gehören, wird seit Beginn der Unabhängigkeit Indonesiens von Cybersicherheitspersonal durchgeführt. Angefangen vom Verteidigungsministerium während des Unabhängigkeitskampfes, als sich die Hauptstadt in Yogyakarta befand. Dann während der indonesischen Notregierung in Bukit Tinggi, West Sumatra bis zur Unterstützung der Kommunikation mit Frontlinien des bewaffneten Widerstandes und der diplomatischen Tätigkeit im Außenministerium sowie zur Unterstützung der indonesischen Vertreter in Neu-Delhi, Den Haag und New York. Der Verteidigungsminister Amir Sharifuddin hatte die Ansicht, dass die Kommunikationssicherheit im Verteidigungsministerium und in den Kriegsstreitkräften erforderlich ist. Dadurch befahl Amir Sharifuddin am 4. April 1946 einem Arzt im Verteidigungsministerium, Rubiono Kertopati, mit dem Rang des Oberstleutnants, um einen Cyberdienst zu gründen. Mit der Entwicklung des Verantwortungsbereichs für die Sicherung der Kommunikation wurde dies dann mit dem Erlass des Verteidigungsministers vom 2. September 1949 zu einer sogenannten Institution Jawatan Sandi gemacht. Von diesem historischen Kontext wurde der 4. April zum Geburtstag der Cybersicherheit der Republik Indonesien eingesetzt, die heute als Meilenstein der Gründung der staatlichen Cyber- und Geheimagentur als Informationssicherheitsinstitution erhalten ist. Wir kommen jetzt zum Ereignis am 4. April 1979, an dem Zulfikar Ali Bhutto zum Tode durch den Strang verurteilt wurde. Zulfikar Ali Bhutto, ein pakistanischer Politiker, der als Präsident von Pakistan für die Periode 1971 bis 1973 und als Premierminister Pakistans im Jahr 1973 bis 1977 amtierte, wurde von General Muhammad Zia-ul Haq gestürzt. Am 4. April 1979 wurde er vom Hexgericht aufgrund der Notstandsgesetze zum Tode durch den Strang verurteilt, weil er die Ermordung eines politischen Gegners genehmigt hatte. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Internationalen Tag der Minenaufklärung und Hilfe für deren Überwindung. Der Tag der Mineaufklärung und Hilfe für deren Überwindung wurde am 4. April 2005 von den Vereinten Nationen eingesetzt. Minen und explosive Kriegsmunition Rückstände sind eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit, Gesundheit und das Leben der Bevölkerung. Diese gefährlichen Objekte können auch ein Hindernis für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung sein. aus diesem Grund wurde der Tag der Minenaufklärung und Hilfe für deren Überwindung ins Leben gerufen. Man hofft, dass dieser Tag den Aufbau und die Entwicklung von Minenräumungsarbeiten in Ländern fördern kann, in denen es viele Landminen und explosive Kriegsmunitionsrückstände gibt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Dibuh seorang unsur Indonesia nak hati daras tema di Nusantara Hofstad berhede Zak das S of den Strassen in der Hofstad IKN Nusantara with tir übergänge geben wird. Di Nusantara Hofstad berhede o IKN gab an das man beim Wohl der neuen Landeshauptstadt auf der Artenvielfalt achten wird. Eine der unternommenen Anstrengungen umfasst den Bau eines unterirdischen Wirtierübergangs. Pungki Widiarianto, Direktur Hufvud Switzer und Entwicklung der Nutzung von Wasserressourcen bei der IKN-Behörde, sagte in Jakarta, dass eine der Unterführungen für diesen den Übergang auf der Karyangomotstraße gebaut werde. Er sagte, dass die Nusantara Hauptstadtbehörde in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bau und Sozialwohnungen und dem Ministerium für Umwelt und Fortspitze auch den Bau einer Überführung für die Übergänge geplant habe, um sicherzustellen, dass ihr Lebensraum in IKN weiter erhalten wird. Im Zufolge haben sowohl die Nusantara Hauptstadtbehörde als auch das Ministerium für Bau und Sozialwohnungen eine Landschaftsuntersuchung durchgeführt, einschließlich der Tiere, die das Gebiet durchqueren werden. Im Bemühen, die Artenvielfalt in der Landeshauptstadt Nusantara zu erhalten, erklärte Pungki, dass die Nusantara Hauptstadtbehörde auch den Status der Balikpapan durch von einem Anbaugebiet zu einem Schutzgebiet aufgewertet habe. Darüber hinaus hat die Nusantara Hauptstadtbehörde auch ihre Pläne zum Bau einer Brücke im Kerngebiet der Zentralregierung in einem Tunnel geändert. Laut Pungki wurde dieser Schritt unternommen, weil die Balikpapan Bucht eine hohe Artenvielfalt aufweist und die Mangrovenwälder immer noch dicht sind und eine wichtige Rolle bei der Kohlenstoffaufnahme spielen. Die Nusantara Hauptstadtbehörde stellte einen Plan für Biodiversitätsmanagement vor, um die biologische Vielfalt während des Baus der neuen Landeshauptstadt in Ostkalimantan zu schützen. Laut Daten dieser Behörde gibt es 3.889 Arten in einem Umkreis von 50 Kilometer um die Stadt Nusantara. Insgesamt sind 168 Arten Säugetiere, 454 Vogelarten, 206 Arten der Herpetofauna oder Reptilien und Amphibien, 1.369 Fischarten und 735 Pflanzenarten. Darüber hinaus gibt es 440 Arten in der Internationalen Union für Naturschutz Rote Liste. Laut Pungki zeigt dies, dass diese Arten gefährdet und vom Aussterben bedroht sind und Schutzmaßnahmen erfordern. Das war unser Indonesien. There was a piano. We used to play and spend the time till we found it was love hiding inside us, cannot separate us. There's a flame of love searching in the dark, it's there to guide us. But through the days beyond the haze, I can see you reaching now to hold me.
Voice of Indonesia.
Imahoy dengan program Budabaras Indonesian Willy Ih Inan Kipisya Ramada Specialitetan Osfasi dan Regionan First Talent. Di bursur jadi region in Indonesia hat anci artiga kulinar risa kecilih kaitan di im suhor esen for begin des fastan ada baim fastan brehen sufit fedan. This is Mark informiran wir uba ainiga der balip kastan minus in first dan regionan imunat Ramadan. Ainer davon is der berumt kanjirumbi brai os Aceh muzien in der Provinz mit dem Spitznamen Veranda von Mekka verteilen normalerweise Kanjirumbi Brei an die Öffentlichkeit. Dieser bräunliche Brei hat ein starkes Aroma und einen starken Gewürzgeschmack. Dies liegt daran, dass das Rezept von der indischen Küche beeinflusst ist. Mit einer Fülle an Gewürzen macht dieser Brei nicht nur sättigend, sondern sorgt auf ein vermindertes Körpergefühl. Die Österreicher wünschen die Menschen in Aceh Kanjirumbi als typisches Ramadan-Gericht haben dann haben die Menschen in Pontianak, West-Kalimantan ein typisches Ramadan-Gericht namens Sotong Pangkong. Dieses Gericht verwendet Tintenfisch als Hauptzutat. Der Tintenfisch wird nicht gebraten, sondern gegrillt. Zuvor wurde der Tintenfisch jedoch zunächst in der Sonne getrocknet, bis er trocken ist. Vor dem Servieren wird das gegrillte Tintenfischfleisch mit einem Hammer geschlagen. Dies dient dazu, das Fleisch zarter und leichter kaubar zu machen. Sotong Pangkong wird im Allgemeinen mit Erdnusssauce gegessen oder mit süßen und würzigen Gewürzen zubereitet. Die Würzhörer, eine weitere typische kulinarische Spezialität des Monats Ramadan, ist der Asidah-Kuchen aus Molukken. Dieser Kuchen stammt tatsächlich aus Arabien. Die Menschen in Molukken begannen, diesen Dodol ähnlichen Küchen zu erkennen, als der Islam begann in Ost-Indonesien Einzug zu halten. Während des gesamten Monats Ramadan wird Asidah Küchen oft als Fasten Vorspeise verwendet, da er sehr süß schmeckt. Dieser Küchen ist sehr leicht am Straßenrand und am Ständen zu finden. An denen verschiedene Lebensmittel zum Fastenbrechen im Monat Ramadan verkauft werden. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über typische Ramadan-Spezialitäten aus verschiedenen Regionen Indonesiens. Damit beenden wir das Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Ku menemukan hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai cintaimu hingga ujung usiaku.
Of Indonesia.
Liebe Zuhörer, die Schönheit Indonesiens ist unbestreitbar. Alle Regionen haben ihre eigene Besonderheit, die zu einer Attraktion wird. Nicht nur die Schönheit der touristischen Ziele, sondern auch das historische Erbe in Jakarta und Cirebon hat seinen eigenen Charme, den es zu genießen gilt. Am 26. März führte die Wachstiftung des Palastes Kasepuhan Cirebon zusammen mit dem Kultur- und Tourismusbüro der Stadt Cirebon einen Soft-Launch des Reisepakets Jakarta-Cirebon Edu-Heritage Tour. Mit diesem Reisepaket können Touristen eine Reihe von historischen und kulturellen Städten in Jakarta und Cirebon besuchen. Der Vorsitzende der Wachstiftung des Palastes Kasepuhan Cirebon, Ahmad Jazuli, hofft, dass durch die gemeinsame Initiative mit der Stadtverwaltung von Cirebon und der Provinzregierung von DKI Jakarta sowie durch die Unterstützung des Ministeriums Futurismus und Kreative Wirtschaft das Edu Heritage Jakarta Cirebon Program Dical der Touristenbesuche. Insbesondere von Jakarta nach Cirebon erheben kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, Jakarta und Cirebon sind historisch sehr eng miteinander verbunden. Am 22. Juni 1527 wurde Sunda Kelapa durch den Kriegsherrn Sunan Gunung Jati Fatahillah, der auch der Schwiegersohn von Sunan Gunung Jati aus Cirebon war, von der portugiesischen Besatzung befreit. Auf der Grundlage dieser Geschichte lautet das Thema des Edu Heritage Tourism Sunda Kelapa Keraton Kesepuhan Cirebon 500 Jahre von Jayakarta Fat. Das Programm wird auch in verschiedene Arten von Tourpaketen oder Programmen für Touristen verpackt. Im Rahmen des Programms Jakarta Cirebon Edu Heritage Tourism werden die Touristen zu historischen Städten in der Stadt Cirebon geführt. Die wichtigste Sehenswürdigkeit ist natürlich Keraton Kasepuhan oder Keraton Pakungwati, der einst der Hauptpalast der Sultane von Cirebon war. Nach dem historischen Rundgang kennen die Touristen auch die reiche und vielfältige Kultur und Kulinarik von Cirebon genießen. Nicht nur Cirebon, sondern auch die Altstadt von Jakarta wird im Rahmen des Edu Heritage Jakarta Cirebon Tour Packets besichtigt. In diesem Gebiet finden die Touristen verschiedene Gebäude im kolonialen bis chinesischen Stil, die an mehreren Stellen verstreut sind. Eines der beliebtesten ist das Geschichtsmuseum von Jakarta oder besser bekannt als Fathahila Museum. Im gleichen Komplex kennen die Touristen das Wayang Museum, das Museum der Schienenkünste und das Keramikmuseum besuchen. Das Bank Indonesia Museum, das sich gegenüber dem Bahnhof Jakarta Kota befindet, und das Pos Indonesia Gebäude. Das ehemalige erste Postamt Indonesiens gehören ebenfalls zu den Zielen des Edu Heritage Jakarta Cirebon Packets. Vorerst ist das historische und kulturelle Reisepaket nur für einen begrenzten Kreis zugänglich. In der Schwesenheit wird die offizielle Freigabe mit dem Gunung Jati Festival am 21. April 2024 zusammenfallen. Der Preis für das eintägige Ausflugspaket beträgt 1,2 Millionen Rupiah, einschließlich der Hin- und Rückfahrkarten für die Strecke Jakarta-Cirebon. Wenn Sie Indonesien besuchen, sollten Sie das historische Erbe und die Kultur von Jakarta und Cirebon genießen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Ingin dapat ku menanti.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesian für die Welt. Es ist willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen ein religiöses Lied mit dem Titel Keagungen Tuhan oder auf Deutsch sein, die Erhabenheit des Gottes. Das Lied von A. Malik Bejaid wurde von der älteren Sängerin Ida Laila bekannt gemacht. Seit seiner Veröffentlichung wurde das Lied Keagungen Tuhan von rund 40 Musikern in Indonesien neu arrangiert, darunter Deli Lloyd, Titik Sandohara, Rita Effendi, Ike Nurjana, Vidi Aliano, und Iis Dahlia. Dieses Lied lädt die Zuhörer ein, Buße und Gutes zu tun, bevor sie ihr Leben beenden. Diesmal stelle ich das Lied Keagungen Tuhan vor, gesungen von Rita Effendi, einer indonesischen Popsängerin, die seit 1987 als Sängerin aktiv ist. Liebe Zuhörer, hier ist das Lied Keagungen Tuhan, gesungen von Rita Effendi. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Dengan tiada
Voice of Indonesia.
Serakah